jetzt mach mich hoch. 1:0 für Köln.
Möglichkeit, Sabitzer. Sabitzer, 14 Meter. Sabitzer, 14 Meter, Tor.
Robben läuft an. Weidenfeller hat ihn. Weidenfeller hat ihn.
Tor, 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 Tor für Borussia Dortmund.
Hi, herzlich willkommen zurück zu Gebaut für Fußball. Wie ihr gerade gehört habt, geht es heute um ganz große Momente, die ihr in diesem Stadion erlebt habt. Ich muss aber auch ehrlich zu euch sein, es wird in dieser Folge eben genauso um Momente gehen, die euch, die jeden BVB-Fan, wirklich hart getroffen haben. Vielleicht werdet ihr euch an dieser Stelle fragen, wieso? Naja, weil wir uns als Macher dieses Podcasts lange darüber beratschlagt haben und zu dem Entschluss gekommen sind, auch die nicht so schönen Tage sind ein wichtiger Teil von Borussia Dortmund. Auch diese Stories sollen erzählt werden. Denn gerade in den Momenten, in denen Dortmund nicht alles ideal läuft, ist dieses Stadion immer besonders stark und ganz besonders da. Könnt ihr euch noch an die letzte Folge erinnern? Da ging es ja auch um You'll Never Walk Alone, die Hymne vom FC Liverpool, die auch hier in Dortmund vor jedem Heimspiel läuft. Der FC Liverpool, tja, mit dem gibt's eh einige Gemeinsamkeiten und das liegt natürlich in erster Linie mal an ihm hier.
Jetzt kenne ich die ganze Welt.
An Jürgen Klopp. Aber auch am Stadion des FC Liverpool, der Anfield Road, ebenfalls ein ganz besonderer Ort, den Wolf Fuß mal so beschrieben hat.
Highbury, das ehemalige Stadion von Arsenal London, hatte Charme. Old Trafford, Manchester ist imposant. St. James' Park, Newcastle, stimmungsvoll. Aber der Mythos, die Legende, die ist hier. This is Anfield.
Anfield. Ein Mythos, wie er sagt, wie viele sagen, der sich im Frühling 2005 so richtig zuspitzt. Der FC Liverpool steht im Champions League Halbfinale gegen Chelsea, das Hinspiel endet 0:0 und für das Rückspiel geht's dann nach Anfield. Eine Partie ohne große Torchancen, die der FC Liverpool mit 1:0 für sich entscheidet, weil Flügelspieler Luis Garcia wenige Minuten nach Anpfiff aufs Tor schießt. Der Ball ist, vor allem in der Zeitlupe sehr deutlich zu erkennen, nicht hinter der Linie. Die Fans schreien aber so extrem laut, dass es nach einem klaren Tor klingt. Die Torlinientechnologie, die gibt's damals noch nicht. Und das Schiedsrichtergespann entscheidet dann eben auf Tor. Inmitten dieses Höllenlärms.
Gerrard, Milan Baroš might get the before check. Is that a penalty? Luis Garcia is in there. Does that cross the line? The Liverpool fans think it has goal. What a start by Liverpool. Luis Garcia.
Eine klare Fehlentscheidung, ein Treffer, den es nicht hätte geben dürfen. Liverpool gewinnt gegen Chelsea und später auch die Champions League. Der damalige Chelsea-Trainer José Mourinho ätzt nach dem Spiel, Anfield sei das einzige Stadion, das Tore schießen könne. Seitdem trägt das Liverpooler Stadion diesen Titel mit sich rum. Ziemlich mächtig, oder? Ich meine, das einzige Stadion, das Tore schießen kann. Sicherlich wollen wir uns nicht anmaßen, dass das Westfalenstadion jetzt auch auf einmal das Stadion ist, das Tore schießen kann. Aber wir haben uns Gedanken darüber gemacht und meinen, Dortmund hat das Stadion, das Spiele entscheidet. Beweise dafür gibt es zumindest in dieser Champions-League-Saison ja mal wieder zuhauf. Zumindest lässt sich das zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ganz gut sagen. Vorgestern hat der BVB nämlich nach Eindhoven auch Atletico zu Hause aus der Königsklasse gekegelt. Aber auch in der Vergangenheit findet man dafür Beweise ohne Ende. Wir haben einige Beispiele für euch, also viel Spaß mit Folge 3. Herzlich willkommen. Das ist Gebaut für Fußball. 50 Jahre schönstes Stadion der Welt.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Signal Iduna. Das schönste Stadion der Welt hat Geburtstag. Wir sind stolz als langjähriger Partner des BVB und Namensgeber des Signal Iduna Park, Teil der 50-jährigen Stadiongeschichte zu sein. Signal Iduna ist dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.
Das Stadion, das Spiele entscheidet also. Puh, gewagte These, die wir untermauern wollen. Dazu sprechen wir mit Hans-Joachim Watzke, und zwar einen Tag, nachdem RB Leipzig gegen Real Madrid aus der Champions League fliegt, Anfang März also. Watzke merkt man schnell an, bei Real Madrid, da kommen bei ihm Erinnerungen hoch an ein ganz spezielles Spiel.
Ich habe gestern Real Madrid gegen Leipzig geguckt. Wir haben gegen Real 2013 4-1 gewonnen. Du gewinnst nur 4-1 gegen Real Madrid in so einem Stadion.
Man muss also nicht gegen Real aus der Königsklasse fliegen. Man kann auch 4-1 gegen sie gewinnen. Wie im Frühjahr 2013. 4-1. Realität. Auch wenn es irgendwie immer noch wirkt wie so eine Art Fiebertraum.
There's a good ball for Lewandowski. And this time he is bang on target. And Borussia Dortmund have made the perfect start.
Reus with the shot. He's got to be outside, surely. No, the goal counts. Lewandowski has scored again. And it comes again to Lewandowski. Oh, what a goal. What a hat-trick. What a night for Lewandowski and Borussia Dortmund. And hammered home with glee. And there's the final whistle.
Ja, ein fantastisches Spiel, an dem das Stadion einen großen Anteil hat, zumindest wenn man, wie gehört, Aki Watzke vertraut. Aber, und das gehört eben auch zur Wahrheit, erleben BVB-Fans in diesem Stadion nicht nur diese großen, schönen, epischen Momente, sondern eben auch Spiele, die so wehtun wie ein Wespenstich ins Ohrläppchen. Um das zu besprechen, habe ich mich mit ihm getroffen.
Also erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du, kein Problem, Marco. Immer wieder gerne. Marco Reus hat sich also mit mir getroffen, um unter anderem auch über ein Spiel zu reden, das einen wirklich tief sitzenden Stachel hinterlassen hat. Da sind wir wieder bei der Wespe.
Und ihr hört es, Strafstoßentscheidung. Sebastian Allaire läuft an und Damen hält.
Puh, was für ein Tag. Aber ey, gebt uns eine Chance, macht nicht aus. Es hat einen guten Grund, dass wir über diesen Tag sprechen. Und wenn sich schon Marco Reus diesem Thema stellt, dann schafft ihr das auch. Also, Blick zurück. In der Rückrunde der vergangenen Saison dreht der BVB komplett auf, gewinnt ein Spiel nach dem anderen.
Marco Reus, Torwart ist abprallen. Sebastian Allaire, 2-0.
2-0.
Und steht vor dem letzten Spieltag der Saison auf dem ersten Tabellenplatz. Für die Meisterschaft muss der BVB am letzten Spieltag gegen Mainz ran und für den Fall, dass die Bayern in Köln gewinnen, selbst einen Heimsieg einfahren. Tja, den Ausgang kennen wir, Dortmund kommt nicht über ein 2-2 hinaus. Das vergessen übrigens oft viele, dieses Spiel geht nicht verloren, da am Ende eigentlich nur ein einziges Tor zum Sieg fehlt und damit auch zur Meisterschaft, fühlt es sich immer an wie die Großmutter aller Niederlagen. Maximal bitter, übler geht's kaum. Als ich mit Marco über diesen Tag sprechen möchte, muss ich dementsprechend erstmal vorsichtig anklopfen. Es gab ja letztes Jahr im Mai einen Tag, der jetzt nicht nur mit positiven Erinnerungen gefüllt ist.
Welcher war das?
der 27.
Wir haben alle gestrichen, oder? Meine ich doch. Schieß los.
Ja, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin an diesem Tag selbst vor Ort und habe noch nie etwas erlebt, das irgendwie vergleichbar ist. Ganz Dortmund ist an diesem 27. Mai auf den Beinen, vor dem Spiel schon. Alle sind bereit, ihren BVB zum Titel zu schreien. Und natürlich interessiert mich, ob Marco und die Mannschaft das überhaupt alles mitbekommen haben.
Also, ich war damals vorm Stadion und habe so gedacht, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass die Fans fast so
schon am Feiern sind.
Schon am Feiern sind, so als wäre das Spiel noch gar nicht, ja. Also als wäre das Spiel schon durch.
Ja.
So. Habt ihr das überhaupt auch so mitbekommen?
Mhm. Ja, klar. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass auf dem Weg vom Hotel zum Stadion
dass keiner gefühlt auf seinen Plätzen gesessen hat, sondern alle haben links und rechts geschaut und man hat einfach nur Schwarz-Gelbe gesehen. Und wirklich von den, wo wir lang gefahren sind, das war schon gigantisch. Und dann, als wir am Stadion angekommen sind, war es dann wirklich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, muss ich sagen, war es einfach krass. War wirklich krass, muss ich wirklich sagen. Also ich bin ja Dortmunder jung und ich habe dann auch viel mitbekommen während der Woche und alle waren in Partystimmung und alle haben alles vorbereitet und Krüge und was weiß ich, Bier bestellt und alles andere. Das war ja alles, das war ja ein perfekter Tag. Es war auch noch 25 Grad gefühlt.
Ich würde sagen, das Wetter war auch perfekt.
Das Wetter war super. Hinterher war es dann wahrscheinlich alles zu perfekt und wir haben es einfach nicht geschafft, über die Ziellinie zu bringen.
Nur mal ganz kurz nebenbei, Aki Watzke erzählt mir zu diesem Tag übrigens eine komplett andere Story. Sein Morgen ist an diesem 27. Mai alles andere als perfekt.
An dem Morgen hatte ich ganz andere Sorgen. An dem Morgen rief mich nämlich der Trainer an, dass Jude Bellingham doch nicht spielen kann. Von dem Moment an war mein Morgen sowieso schon im Arsch.
Ja, eine für das Spiel nicht unerhebliche Entscheidung, die also schon deutlich vor dem Anpfiff getroffen wird. So, jetzt aber zurück zum Gespräch mit Marco.
Du hast es gerade gesagt, es war fast zu perfekt. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, keine Ahnung, das hat einen Einfluss auf euch im Stadion gehabt, der irgendwie negativ war?
Nein. Also ich muss sagen...
Man findet ja eigentlich gar keine Erklärung.
Nee, also ich habe das schon mal im Podcast, glaube ich, am Saisonbeginn gesagt. Also beim Warmmachen, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Mhm. Also es war so laut. Also ich bin schon lange hier und ich habe viele Spiele in diesem Stadion gespielt, aber beim Warmmachen, du hast nichts mehr verstanden, gar nichts mehr. Es war einfach, es tat sogar schon weh, muss ich sagen, auf dem Platz. Also ich weiß, dass viele bei uns auch gesagt haben, dass sie einfach Ohrenschmerzen bekommen haben und Kopfschmerzen, weil es einfach so unfassbar laut war. Aber sowas hemmt dich ja nicht. Also das macht dich ja eigentlich eher ein bisschen frei. Und
ist ja eigentlich Motivation alles, ne?
Genau, also... Wir haben viel erwartet, aber das haben wir jetzt nicht erwartet, dass es so krass war.
Aber Reus sagt auch, diese Stimmung, dieser unfassbare Lärm kann dich eben auch hemmen.
Auf jeden Fall. Also sowohl ins Gute als auch ins Schlechte. Also es kann schon, ja klar, wir hatten dieses Jahr jetzt auch, sag mal, Phasen dabei, wo wir nicht gerade gut gespielt haben und dann kann das Stadion dich auch schon erdrücken und einfach ins Negative rennen lassen. Deshalb sagt ja auch oder sagen ja auch viele Spieler, dass sie dann im Anschluss eine gute Aktion brauchen, einen Zweikampf brauchen, wo sie einen Zweikampf gewinnen oder einen guten Pass spielen oder so, um dann wieder ein bisschen reinzukommen.
Mhm.
Und das kann sich schon auch ein bisschen erdrücken. Also das ist dann auch schon einfach so, du hast das Gefühl, ja, du willst, aber irgendeiner zieht an dein Trikot oder du hast nicht mehr das Gefühl, du bist so schnell unterwegs und so keine Ahnung, so wendig unterwegs, wenn es mal nicht so gut läuft. Und auf der anderen Seite, wenn du halt einen Lauf hast oder gut ins Spiel reinkommst oder du führst 1-0, dann hast du eher das Gefühl, ey, wirklich, du spielst mit ein, zwei Mann mehr und alles geht irgendwie von alleine.
Tja, was machen wir jetzt daraus? Vielleicht das hier. Dieser Tag ist wichtig für Borussia Dortmund. Viele wollen das nicht hören, das weiß ich. Es tut einfach zu weh, sich die Erinnerung nochmal zurückzuholen. Zu etwas, das so perfekt scheint und das man sich selbst nimmt. Zum Greifen nah. Manch ein BVB-Fan fragt sich sogar, sind wir das gewesen? Zu viel Hype vor dem Spiel? Von allem zu viel? Nein, sagt erstmal Marco Reus. Dieses Stadion kann Spiele entscheiden, in erster Linie in die aus Dortmunder Sicht richtige Richtung. Also positiv pushen wie kaum ein anderes Stadion. Es kann aber auch mal zu viel sein, zu viel Erwartung, zu viel Anspannung. Fußballfans, inklusive mir, vergessen oft eines. Da unten auf dem Platz, da stehen Menschen. Klar, die werden super, super, super gut dafür bezahlt, abzuliefern. Da kann man natürlich schon was erwarten. Aber auch sie sind nur Menschen und machen im Fehlersport Fußball eben Fehler und lassen sich beeinflussen von ihren eigenen Gedanken. An diesem 27. Mai passiert das bestimmt irgendwie. An diesem 27. Mai hat der BVB neben allem Unvermögen aber auch noch eine gehörige Portion Pech. Oder wie Marco Reus es formuliert.
Also das Spiel ist gespielt worden, wir haben es nicht geschafft und der Realität mussten wir uns stellen, die haben wir uns gestellt und es gibt neue Phasen im Leben, auch als Verein. Und darauf müssen wir uns konzentrieren und alles andere, was in der Vergangenheit passiert ist, können wir nicht mehr beeinflussen.
So, darunter kann man jetzt erstmal einen Strich machen. Es soll an diesem Tag eben nicht sein. Was wirklich unfassbar erstaunlich ist und zeigt, warum der BVB dann am Ende des Tages doch einer der größten Vereine Europas ist, ist all das, was nach Abpfiff passiert. Die Südtribüne, die minutenlang im Stadion bleibt und ihre Spieler aufmuntert. Trotz allem. Und auch das, was in der Saison danach passiert, zeigt, dass der BVB einer der ganz großen Vereine ist, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich bin an diesem 27. Mai Reporter und muss nach dem Spiel Fans vor dem Stadion interviewen. Boah, ich sag's ganz ehrlich, es ist der beschissenste Arbeitstag meines Lebens. Ich sehe in weinende, aggressive und vor allem unfassbar enttäuschte Gesichter. Ein knappes Jahr später postet Mats Hummels bei Instagram diesen Text.
Ich sage es euch, wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt, dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball. Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion, sowas gibt es nur hier. Das vergisst man nie. Nie.
Er postet diesen Satz spät, gegen 1 Uhr nachts am 17. April 2024. Nach dem gewonnenen Viertelfinalrückspiel in der Königsklasse gegen Atletico Madrid. Das Rückspiel im Achtelfinale gegen Eindhoven haben wir euch ja schon ausführlich geschildert in der letzten Folge. Ein Spiel, das ganz offensichtlich das Stadion entschieden hat. Das Spiel gegen Atletico entscheidet das Stadion ebenfalls noch imposanter, noch lauter. Eine Genugtuung für alle, die nach der letzten Saison in Zweifeln verstrickt wochenlang zurückgrübeln. Anscheinend hat dieses Stadion eine unverwechselbare Aufgabe. Das bringt natürlich auch Verantwortung mit sich. Für die Spieler und für die Fans. Im Einklang geht's also. Fußball ist anscheinend doch ein einfacher Sport. Also eigentlich zumindest. Dieser Einklang zwischen Spielern auf dem Rasen und den Fans auf den Rängen. Das letzte Pushen, die letzten 0,5%, die nur so möglich sind. So kannst du natürlich Spiele entscheiden, in deine Richtung. Von diesen Momenten gibt es einige im Dortmunder Stadion. Marco, das muss ich wirklich sagen, ist ein wirklich richtig guter Interviewgast. Sehr ehrlich, sehr nahbar, sehr bodenständig, sehr angenehm. Und er sorgt auch für die richtige Überleitung zum nächsten Thema.
Wo das Stadion wirklich gebebt hat und wo wir unbedingt ein Tor brauchten und wo man einfach diese Stimmung im Stadion gespürt hat, aber natürlich zähle ich Malaga auf jeden Fall dazu, weil das war nochmal so ein i-Tüpfelchen. Ne?
Kennt ihr das eigentlich, wenn man bestimmte Wörter über die Zeit mit verschiedenen Dingen assoziiert? Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Nehmen wir mal das Wort Kirsche. Da denke ich nicht an eine Kirsche, da denke ich an einen alten Fußball. Hier, gib mich die Kirsche. Kennt man doch, oder? Und so geht's mir ehrlich gesagt auch mit Malaga. Wenn normale Menschen Malaga hören, dann denken sie wahrscheinlich an die spanische Stadt oder an ein Eis, das merkwürdige Flecken auf dem hellen T-Shirt macht. Wenn Fußballfans den Namen hören, denken sie womöglich an den Fußballverein. Und dann gibt's noch Fans von Borussia Dortmund, die denken, wenn sie Malaga hören, an... jetzt werde ich hier zu einem Meeting eingeladen.
Alles gut. Nur mein Deutsch ist nicht mehr gut. Gefühl, weil ich schon lange in Brasilien bin, aber ich hoffe, die Leute verstehen können.
Ja, genau. An ihn muss ich denken, wenn jemand Malaga sagt. An Tele Santana. Natürlich ist doch klar, wenn es um dieses eine Spiel geht, was wir meinen, dann müssen wir auch mit Felipe dazu sprechen. Das mit dem Meeting war übrigens gerade kein Witz. Normalerweise kriegen wir das ein bisschen professioneller hin, aber Felipe wohnt eben in Brasilien. Und da kommt man jetzt nicht so schnell hin und deswegen auch nicht die optimale Audioqualität. Sorry dafür, aber ich glaube, man kann ihn zumindest verstehen. BVB-Fans kennen von dem Spiel sicherlich fast jedes Detail, aber lasst uns doch noch mal kurz das Ganze vernünftig einordnen. Also, es ist Dienstag, der 9. April 2013. Der BVB muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zu Hause gegen Malaga ran, nachdem es in Spanien ein 0:0 gegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt gibt es die Auswärtstorregel noch und das ist nicht gut für den BVB, der auf dem fremden Platz es nicht geschafft hat, wenigstens ein Tor zu erzielen. Heißt, es muss ein Sieg her. Bei einem Unentschieden, in dem Tore fallen, ist der BVB raus. Schon nach 25 Minuten geht Malaga in Führung.
Joaquin und der Ball ist im Tor, 1:0 für Malaga. Scheiße.
Eine damals extrem ungewohnte Situation für Borussia Dortmund, wie mir Felipe Santana dann im Gespräch erklärt.
Das war, ich glaube, die erste Spiel, die wir 1:0 nach hinten bekommen. Ja.
Wenn damals eine Mannschaft also die Führung erzielt, dann immer der BVB. Die Spannung ist hoch. Kann der BVB auch Spiele gewinnen, in denen man das 0:1 kassiert? Ja, er kann, auch weil in dieser Mannschaft einer im Sturm steht, der immer für einen Treffer gut ist, so auch in der 40. Spielminute.
Aufhacken, jetzt kommt! Ja! Tor! Ausgleich! 40. Minute!
Alles gut, Nobby, da darf sich die Zunge auch mal überschlagen. Lewandowskis Treffer schickt beide Teams mit einem 1:1 Unentschieden in die Pause. Ein Ergebnis, mit dem der BVB aufgrund der Auswärtstorregel raus ist. Die Borussia braucht also unbedingt ein Tor und spielt nach vorne. Das Tor fällt in der 82. Spielminute, allerdings auf der falschen Seite.
Jetzt in die Spitze und der Ball ist im Tor, 2:1 für Malaga. 82. Minute.
Eliseo.
Kurz vor Ende der Partie führt Malaga also mit 2:1. Dortmund braucht zwei Tore für das Halbfinale. Eine Verlängerung ist nicht mehr möglich. Die Fans im Stadion sind frustriert, widmen sich dem weiteren Spielverlauf, während die Fans an den Fernsehgeräten die absolute Krise bekommen.
Das ist Abseits!
Abseits!
Das ist Abseits!
Abseits!
Das darf nicht wahr sein.
Abseits!
So, und das ist unfassbar. Wofür gibt's
mich hoch?
Das ist Wahnsinn.
Das Tor wird aus einer offensichtlichen Abseitsposition erzielt, die der schottische Schiedsrichter Craig Thompson aber übersieht. Ich musste übrigens gerade mal nachgucken, wie Craig Thompson ausgesprochen wird. Dabei bin ich auf einem Video gelandet von der BBC, wo man sieht, dass Craig Thompson mal ein Spiel geleitet hat, bei dem sein Assistent sich an der Seitenlinie übergibt. Also die Recherche für diesen Podcast ist manchmal auch sehr interessant, aber immerhin weiß ich, dass er jetzt so ausgesprochen wird. Zurück zum Spiel und ich bin ehrlich, ich habe in diesem Moment, wo dieser Treffer dann fällt, geglaubt, dass es das war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass fast alle, die dieses Spiel gesehen haben, genau diesen Gedanken haben. Auch Philippe habe ich gefragt, ob er nach dem 1:2 überhaupt noch an den Sieg geglaubt hat.
Doch. Jede Sekunde, die ich auf dem Platz war, habe ich immer die positive Meinung über dieses Spiel.
Okay, wild hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, aber bei Philippe und der Mannschaft ist der Optimismus anscheinend weiter da. Direkt nach dem Führungstreffer wechselt Malaga übrigens. Stürmer Julio Batista verlässt den Platz, wie Philippe uns erklärt, aber nicht ohne noch einmal nachzutreten.
Der dreht sich für ihren Mann, ich weiß nicht wer, und sagt auf dem Portugies, ist vorbei, wir haben das geschafft und wir ficken diese Jungs. Also, auf Portugiesisch, also es kann nicht übersetzen, aber es
ja, alles gut.
Ist so, fast so.
Aber das zündet Santana nur noch mehr an. Das Spiel wird chaotisch, absolut chaotisch. Der BVB wirft alles nach vorne. Klopp bringt zusätzlich den angeschlagenen Hummels für Gündogan, um noch mehr Kopfballstärke auf den Platz zu bekommen. An Positionstreue oder sowas ähnliches ist überhaupt nicht mehr zu denken.
Und du bist ja auch quasi gar nicht mehr nach hinten gegangen auf deine normale Position.
Nicht
du bist
mehr.
du
ich konnte nicht mehr.
Es läuft die erste Minute der Nachspielzeit.
Robby, jetzt muss ein Wunder her, was?
Ja, wir machen noch was. Komm, jetzt der lange Ball in den Strafraum. Nevin.
Und dann kommt ein Pass von Nevin. Flanke nach hinten. Ich versuche, schießen. und ich trinke nur eine rote Schuh, ein Grätsche, aber so eine rote Schuh durch mein Bein und die Ball geht nach hinten und dann, als ich drehe, Marba schießt.
Und jetzt Tor! 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 Tor!
Hört ihr das in Nobbys Stimme, diese unzufriedene Zufriedenheit bei diesem Tor? Also die Freude, dass ein Sieg jetzt mit dem Ausgleich wieder möglich ist, wohl wissend aber, dass es eine absolute Herkulesaufgabe ist, jetzt noch ein Tor in wenigen Minuten zu erzielen. Fantastisch einfach. Vor allem, weil wir wissen, was nur eine Minute später passiert.
Jetzt kommt das Wunder von Dortmund. Foulspiel von Isco an Götze. Ich habe jetzt nicht genau gestoppt. 2 Minuten müssten wir mindestens noch haben. Santana, Kopfballverlängerung, Schieber, wird zu Fall gemacht, könnte Freistoß geben, Spiel läuft weiter, aber dann geklärt, der Ball ist im Aus, Einwurf, Schmelzer, Lewandowski jetzt.
Mit der als wir Einwurf bekommen, ich gucke zuerst unsere Referenzspieler, die war immer Lewandowski nach vorne, und als ich gucke, Lewandowski ist ganz hinten und der nimmt den Ball und Lewandowski will flanken.
Ausgerechnet Lewandowski soll einen Flankenball in den Strafraum bringen, also der Mann, der ja eigentlich dafür da ist, diese Flanke dann zu verwerten. Im Strafraum lauern Subotic, Schieber, Reus und Philippe.
Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor, 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 Tor für Borussia Dortmund. 3:2. Hier rasten alle aus. Der ganze BVB ist auf dem Rasen. Ich pack es ja nicht. Ich pack es nicht. 3:2 Borussia Dortmund. Freunde, ist das geil.
90. Spielminute. 3:2 für unseren BVB. Torschütze der Spieler mit der Nummer 27. Philippe. Philippe.
Santana.
Philippe.
Santana!
Wenn ich deinen Namen höre, Philippe Santana, muss ich immer automatisch ja, grinsen und an eine gute Zeit denken. Was glaubst du, woran liegt das?
Also, ich glaube, das kommt 100% in der Tor gegen Malaga.
Und jetzt muss ich gerade schon wieder grinsen. Philippe Santana schießt Borussia Dortmund in allerletzter Sekunde ins Champions League Halbfinale. Das Wunder von Dortmund. Dank Philippe einer der geilsten BVB-Momente überhaupt. Übrigens, und das ist die lustige Retourkutsche und passende Pointe, auch Philippe steht bei seinem Treffer im Abseits. Auch das übersieht das schottische Schiedsrichtergespann.
Man kann jetzt auch diskutieren, will ich aber gar nicht. Ob das vielleicht auch eine Abseitsposition war, weil der Tele da auch schon an der Grundlinie, also der Torlinie stand. Aber weißt du was? Leck mich an der Böck, sag ich dir nur. Jetzt pfeif endlich ab. 3:2. Wer hätte doch vor 4 Minuten geglaubt, dass der BVB ins Champions League Halbfinale einzieht?
Wenn du Replays, Highlights siehst, ich mach meine Arme nach oben und ich gucke für Schiedrich, aber der sagt gar nichts. Also. Auf einmal, Tor ist Tor.
Geil, aber Tor ist Tor. Ja, so ist es halt. Das ist natürlich heute alles wegen dem VAR etwas anders, aber gut, das ist auch irgendwie ein anderes Thema. Der BVB dreht das Spiel auf jeden Fall mit 2 Toren in der Nachspielzeit und das Wunder von Dortmund ist geboren. So, wir schnaufen durch, verabschieden uns von Tele, aber auch so langsam von der Malaga-Story. Bevor wir aber mit dem Thema ganz abschließen, holen wir nochmal kurz Marco Reus dazu. Schließlich wollen wir in dieser Folge ja weiter die These stützen, dass dieses Stadion Spiele entscheidet. Und Marco, wie war das eigentlich gegen Malaga?
Keiner hat mehr damit eigentlich gerechnet, dass wir es nochmal drehen. Und wir haben es dann tatsächlich nochmal geschafft. Ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich in auswärts oder in einem anderen Stadion nicht funktioniert hätte, sondern wirklich nur hier. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Geschichte von dem Stadion auch, welche Wunder es doch geben kann, wenn man wirklich dran glaubt.
Also ja, auch Marco Reus ist der Überzeugung, dass es diese Comeback-Geschichte gegen Malaga nicht gegeben hätte, hätte das Spiel nicht im Signal Iduna Park stattgefunden. Wir haben uns für diese Folge übrigens mit 3 Menschen getroffen, die das schwarz-gelbe Trikot lange getragen haben, beziehungsweise es wie Marco Reus auch immer noch tragen. Jetzt werdet ihr euch fragen, 3, Felipe, Marco und, ja genau, der dritte im Bunde fehlt noch, kommt aber jetzt und ist Hauptprotagonist unserer nächsten Geschichte.
Und sag herzlichen Dank, Roman, erstmal, dass du dir die Zeit nimmst.
Immer gerne.
Roman Weidenfeller ist bei uns zu Gast. Die Rechtfertigung für seinen Podcast-Auftritt bei uns lässt sich relativ einfach ablesen. 16 Profijahre beim BVB von 2002 bis 2018. Dabei 453 Spiele absolviert, zweimal den Pokal und zweimal die Meisterschaft gewonnen. Mit der deutschen Nationalmannschaft dazu 2014 Weltmeister geworden. Also praktisch einer, der wirklich alles erlebt hat.
Es gibt ja gar nicht so viele Spieler, die all diese Phasen so mitgemacht haben. Ne? Also kurz nach der Meisterschaft 2002, dann kommt, da wollen wir auch gleich nochmal ganz kurz drüber reden, eine Zeit, wo es dem Verein so schlecht ging wie nie wieder, vor allem finanziell. Dann warst du aber auch in dieser Jürgen Klopp-Zeit dann total intensiv involviert und immer der Stammkeeper. Also da war ja...
Also einiges ist, los.
Einiges los, ne?
Ja, ich bin aber auch für jeden Part eigentlich sehr dankbar. Ne? Und deswegen kann ich auch heute auch mit ein bisschen Abstand und trotzdem auch mit einem sehr großen Stolz auch sagen, ich habe hier eigentlich alles erlebt.
Ja, und mit Roman habe ich über ein ganz besonderes Spiel in einer ganz speziellen Saison geredet. Wir reisen in die Spielzeit 2011-2012. Der BVB ist amtierender deutscher Meister. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Unter Jürgen Klopp zieht eine junge schwarz-gelbe Mannschaft damals erfolgreich durchs Land und wird 2011 völlig überraschend deutscher Meister. Natürlich bringt man damit vor allem die Bayern auf die Palme. In Teilen erinnert das aus heutiger Sicht ja, so ein bisschen an die aktuelle Phase von Bayer Leverkusen. So unerwartet, so unbeschwert, so geiler Fußball. Und wie es eben so ist, nach der Meisterschaft 2011 will das Münchner Imperium zurückschlagen. Die Meisterschaft soll zurück in die bayerische Landeshauptstadt. Schnellstmöglich. Und dafür ist der Rekordmeister auch absolut bereit, Geld zu investieren. Viel Geld. Im Sommer verstärken sich die Bayern mit Spielern wie Jerome Boateng, Manuel Neuer und David Alaba. Und das trägt Früchte. Schon nach 7 Spieltagen steht der FC Bayern mit 6 Siegen an der Tabellenspitze. Der BVB ist bereits 8 Punkte entfernt. In Romans Erinnerung sind es sogar noch 1-2 Pünktchen mehr.
Ich denke mal 9 oder 10 Punkte Rückstand. Und das Thema war für viele eigentlich schon erledigt. Und es gab aber weiterhin noch ein paar Jungs, unter anderem Jürgen Klopp und Peter Krawitz, die sagten, das Ding ist noch nicht durch. Wir attackieren nochmal, volles Rohr.
Peter Krawitz ist übrigens damals einer der Co-Trainer von Jürgen Klopp. Die beiden arbeiten heute noch zusammen. So, und der BVB tut das, was Klopps Trainergespann verlangt. Kurz vor Weihnachten ist die Hinrunde absolviert. Dortmund rangiert mittlerweile auf dem 2. Tabellenplatz und ist nur noch 3 Zähler von den Bayern entfernt. Es deutet sich also eine Aufholjagd an.
Dann haben wir die Rückrunde dann begonnen. Und es lief natürlich direkt auch schon sehr gut. Und ich glaube, auch am Anfang haben die Bayern mal verloren. Und dann ging es auch relativ fix. Ja, und auf einmal waren wir gleich auf. Und hatten dann sogar nach kurzer Zeit auch sogar die Nase vorn.
Borussia Dortmund ist zurück an der Tabellenspitze. Die Bayern bleiben aber in Schlagdistanz. Ein Drama bahnt sich an und mündet schließlich in den 30. Bundesligaspieltag. Es kommt zum absoluten Gipfeltreffen. Die Borussia empfängt den Rekordmeister zu Hause als Spitzenreiter, allerdings nur mit 3 Punkten Vorsprung.
Dann war das natürlich hier in dem Moment ein ganz richtungsweisendes Spiel. Und in dem Moment war halt klar gewesen, wenn du gewinnst, bist du nicht durch, aber bist du so gut wie durch. Mhm. Umgekehrt verlierst du, ist es komplett wieder offen. Unentschieden, naja, dann verschiebt sich das Ganze. Und dementsprechend war natürlich hier auch die Stimmung. Das Spiel stand die ganze Zeit auf Messerschneide. Also das ging rauf und runter, es war ein Abendspiel. Es gab Wochen und Monate zuvor kein Ticket mehr. Es war außergewöhnlich.
Ja, außergewöhnlich trifft es ganz gut. Das ganze Land schaut nur auf dieses eine Fußballspiel. Für mich persönlich passiert an diesem Tag etwas komplett Aberwitziges. Ich bin damals noch nicht Sportjournalist und versuche auch in allem immer eine gewisse Ausgewogenheit und so ein bisschen so einen Abstand zu all dem Kram zu haben. Ich bin damals noch ausschließlich Fan und habe eine Dauerkarte auf der Südtribüne. So, und auf dem Weg zum Stadion spricht mich irgendein Fremder an. Ey, kann ich deine Karte haben? Ich zahle auch gut. Ich lache nur und winke ab und dann sagt er, ich gebe dir 500 Euro. 500 Euro für ein Spiel? Ist ja bescheuert. Also ich bin damals Student und deswegen zucke ich auch für eine Sekunde. Aber dann gehe ich auch direkt weiter. 500 Euro für ein Spiel. So viel kostet ja nicht mal im Ansatz die Dauerkarte. Nee, der spinnt doch. Das wird doch heute legendär. Tja, niemand hat so viel versprochen. Das Spiel wird zu einem Drama, das definitiv mehr als 500 Euro wert ist. Lange fällt kein Tor und dann kommt die 77. Spielminute. Kevin Großkreuz geht kurz vor dem Strafraum volles Risiko und nimmt einen Abschluss-Volley mit dem Vollspann. Der Ball trudelt in Richtung Kasten, wo Lewandowski lauert und mit der Hacke unhaltbar abfälscht. 1:0, ein wunderschönes Tor. Doch damit ist das Spiel noch nicht vorbei. Der FC Bayern drängt auf den Ausgleich. In der 86. Spielminute bedient die prominenteste Flügelzange der Bundesliga-Geschichte sich selbst. Ribéry auf Robben. Der Niederländer umkurvt Weidenfeller und der Ball kullert Richtung Tor aus. Robben aber fällt und Schiedsrichter Knut Kircher zeigt auf den Punkt.
Und Robben war ja eigentlich dafür auch bekannt gewesen, immer sich einzufädeln und natürlich auch sehr leichtfüßig immer wieder zu umfallen und so weiter. Dann kommt die Situation, dass er im 1 gegen 1 durchkommt und die Jungs mussten vorsichtig wegbleiben, um nicht den Elfer zu riskieren. Und ich gehe eigentlich hin und er dreht so ein bisschen weg. Ich sag heute noch, eigentlich eine Schwalbe, aber eigentlich war es auch dumm von mir, überhaupt noch so dahin zu gehen, weil ich hätte eigentlich mit meiner Erfahrung hinten dran stehen bleiben müssen und abwarten müssen, was passiert. Und so habe ich dem die Einladung eigentlich geschenkt, dass er fallen kann, so, weil ich halt einfach mich lang mache. So, und er nimmt natürlich aufgrund seiner Erfahrung, er kam ja zuvor von Real Madrid und alles, also auch ein außergewöhnlicher Spieler, nimmt natürlich meine Einladung an.
Es kommt zum Elfmeter-Duell. 1 gegen 1, Mann gegen Mann. Robben gegen Weidenfeller. Ein Psycho-Wettkampf kurz vor Abpfiff.
Ja, und man macht sich ja auch im Vorfeld auch unheimlich viele Gedanken. Man bereitet sich ja auf so einen Spieler vor, also auf jedes andere natürlich auch. Du bist ja gebrieft, dass du weißt genau, wie die Elfmeter zuvor geschossen worden sind von dem Spieler, wer alles noch die Möglichkeit hat, auch Elfmeter zu schießen, wie die Statistiken sind und so weiter. Aber letztlich ist es so, ich bin vorbereitet als Torwart, aber der Spieler ist genauso vorbereitet. Mhm. Der weiß auch, gehe ich zu früh runter, suche ich mir eine Ecke aus, habe ich eine Lieblingsecke? Nee, der Weidenfeller ist in den letzten 3 oder 4 Elfmeter immer auf die rechte Seite gesprungen oder sonst irgendwas. Also das Kopfkino geht in dem Moment auf beiden Seiten Vollgas los. So auch in dem Moment. Und ich habe mich einfach dazu entschlossen, weil Robben hatte zuvor auf der anderen Seite verschossen, dass der die Seite tauscht. Ja, und dann war es dann auch so.
Arjen Robben gegen Roman Weidenfeller. Die 85. Spielminute, Elfmeter für Bayern München. Robben läuft an, Weidenfeller hat ihn! Weidenfeller hat ihn und er hält ihn fest! Roman Weidenfeller hält diesen Elfmeter und wie er ihn hält, er ist der Held! Roman Weidenfeller hält den Strafstoß von Arjen Robben in der 86. Minute.
Und ich konnte es eigentlich nicht glauben. Ich merkte und sah ja, der Ball kommt in meine Richtung. So, und dann kriegst du natürlich erstmal den Rappel, weil du denkst, das gibt's doch gar nicht. Der hat echt diese Seite getauscht. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, du musst das Ding ja erstmal auch noch festhalten. So, es gibt ja nichts Peinlicheres, wenn du jetzt im Prinzip in der Ecke liegst und du kriegst ihn trotzdem noch irgendwie unter dem Körper durch. Prallt ab und dann schießt den Nachschuss rein oder irgendwas. Also zum einen die Freude, und zum anderen natürlich noch mehr das Angespannte, jetzt das Ding auch erstmal festzuhalten. Jetzt war das kein riesen Raketenschuss, aber trotzdem war es ja noch immer noch Arjen Robben und Bayern München. Also kannst du dir auch vorstellen, okay, musst du erstmal gucken, dass du das Ding unter Kontrolle kriegst. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich erleichtert war, als ich dann wirklich mit dem ganzen Körper, ich wollte den Ball gar nicht mehr abgeben. Der Lärmpegel drumherum, das war natürlich auch gigantisch, aber ich dachte einfach nur, Junge, das gibt's doch gar nicht. Du hast den Ball, liegst drauf und kann nichts mehr passieren.
Nach dem Elfmeter schwappen die Emotionen dann so richtig über. BVB-Verteidiger Subotic baut sich vor Robben auf und schreit ihm ins Gesicht. Ein Tor fällt danach nicht mehr. Der BVB gewinnt mit 1:0 und wird nur 2 Spieltage später mit einem 2:0 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach deutscher Meister.
Roman, herzlichen Glückwunsch. Vervollständigen Sie mal folgenden Satz. We have a...
grandiose Saison gespielt. Das wollte ich auch nur heute sagen. Vielen Dank an alle Zuschauer, an alle Fans von Borussia. Ich glaube, es war wieder was Einzigartiges. Wir freuen uns riesig. Dankeschön.
Kurios, oder? Der BVB macht am 32. Spieltag gegen Gladbach die Meisterschaft fix. Ein Spiel, an das sich ganz viele Fußballfans überhaupt nicht mehr erinnern können. Die Treffer erzielen übrigens Perisic und Kagawa. Aber dass die meisten dieses Spiel nicht mehr ganz so präsent haben, das macht ja auch absolut Sinn, denn der Knackpunkt der Saison ist eben der gehaltene Elfmeter von Weidenfeller am 30. Spieltag. Logisch, dass man sich vor allem an dieses Drama erinnert und dabei vieles andere verdrängt. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt. 22 Elfmeter hat Robben in seiner Karriere geschossen. Daraus resultieren 19 Tore und nur 3-mal kann er seinen Gegenüber nicht bezwingen. Klar, einmal im Champions-League-Finale gegen Chelsea, dann gegen den BVB eben in diesem Spiel und in einem Ligaspiel gegen Wolfsburg. Fakt ist, dass Robben die beiden vielleicht wichtigsten Elfmeter seiner Karriere verschossen hat. Also ja, er hat für die Bayern auch in einem sehr wichtigen Champions-League-Halbfinale gegen Madrid vom Punkt getroffen, aber in Dortmund verschießt er die Meisterschaft und gegen Chelsea den Henkelpott. In Dortmund mit der gelben Wand im Rücken und beim Finale daheim vor der blauen Chelsea-Wand. In den größtmöglichen Drucksituationen versagt er also. Bis zu diesem einen Spiel da in Wembley. Ja, gut, will jetzt keiner von euch hören. Aber da sind wir wieder bei den ganz großen Vereinen und bei den ganz großen Spielern. Sie stehen von diesen tiefen Momenten auf und machen was unglaublich Großes daraus. Im Signal Iduna Park allerdings gelingt Robben das damals noch nicht. An diesem Tag entscheidet das Dortmunder Stadion wieder ein Spiel für den BVB. Ich habe mit Roman nach der Meisterschaftsgeschichte übrigens auch noch über das Ende seiner Karriere gesprochen. Ich meine, 16 Jahre schwarz-gelb, das ist natürlich schon eine große Hausnummer. Neben Sebastian Kehl ist Roman eigentlich der einzige BVB-Profi, der seit Anfang der 2000er diese ganzen Phasen miterlebt hat. Von der Ligaspitze zum Abstiegskampf und Fast-Insolvenz und dann zurück zu Meisterschaften und Pokalsiegen. Nach der Saison 2017-18 beendet Roman seine Karriere. Keine leichte Entscheidung nach 16 Jahren.
Also ich sollte eigentlich hier beim letzten Heimspiel nochmal in der Saison nochmal eingewechselt werden. Aber das irgendwie passt das dann nicht. Es war irgendwie ein super enges Spiel und Peter Stöger war der damalige Trainer, Interimscoach.
Ach, bist du auswärts eingewechselt? War das in Hoffenheim?
In Hoffenheim.
Ah ja, okay.
Und auf jeden Fall gab es hier keine Möglichkeit mehr, mich einzuwechseln, weil dann hinterher auch nochmal ein Spieler gebraucht wurde, was ja absolut verständlich war. Weil entscheidend war ja immer, dass die Mannschaft auch im Vordergrund steht und das Ergebnis und die Punkte. Und dann war die Situation einfach, dass der allerletzte Spieltag, der war halt in Hoffenheim. Und Peter sagte mir im Vorfeld auch, Roman, du kannst dich drauf verlassen, wenn es die Möglichkeit gibt, nicht wieder wie hier zu Hause, dass irgendwie dann auch ein schwieriger Spielstand ist und auch nochmal ein Stürmer eingewechselt werden musste und so weiter, dann kommst du. Ne? Das hast du dir verdient und den Abschied schenke ich dir und das werden wir auch umsetzen. Und er hat sein Wort auch gehalten, wo ich ihm auch sehr dankbar dafür bin. Und ja, auch das, auch selbst wenn es ein Auswärtsspiel war, war einfach auch ein geiler Moment, weil ja, ich hatte nicht nur die Unterstützung auch der Dortmunder, sondern einfach des ganzen Stadions. Also, das war natürlich schon geil, muss man schon sagen. Ja, also wenn die Hoffenheimer dann auch alle aufstehen, das war natürlich schon bemerkenswert. Ne? Also das hat mich schon bewegt. Dann kannst du eigentlich nicht ganz so viel falsch gemacht haben während deiner Karriere.
Romans Stimme wird, während er das sagt, brüchig. Ich merke, wie viel ihm diese Anerkennung bedeutet, wie stolz es ihn macht, diese besondere Zuneigung zu bekommen und wie gerne er Dinge unternommen hat, um diese Anerkennung zu bekommen, wie zum Beispiel die Heldentat gegen Robben. Eines sollte mal klar sein. Wir haben uns in dieser Folge mal wieder auf eine Reise begeben, um eine These zu überprüfen, die wir selbst aufgestellt haben. In dem Fall ist der Signal Iduna Park das Stadion, das Spiele entscheidet. Tja, und ich muss sagen, dass ich für mich einen Entschluss gefasst habe. Man kann so eine Entscheidung nicht alleine für alle treffen. Nur weil Mourinho sagt, dass Anfield das einzige Stadion ist, das Tore schießen kann, dann heißt das ja nicht, dass ich auch so darüber denken muss. Es bleibt subjektiv. Aber ich habe in dieser Folge mit vielen Leuten über sehr brisante BVB-Momente gesprochen. Momente, die Spiele entscheiden. Und eigentlich alle Protagonisten haben mir gesagt, dass das Stadion den größten Anteil an diesen Momenten hat. Für mich ist also glasklar, das Westfalenstadion ist das Stadion, das Spiele entscheidet. Und das sage ich auch, weil es noch viel mehr Spiele gibt, bei denen man genau dieses Gefühl bekommt. Ich habe es ja schon in der zweiten Folge dieses Podcasts erlebt, beim Champions-League-Spiel gegen die PSV.
Und da ist das Tor! Der BVB ist im Viertelfinale! Was für ein Spiel!
Oder als Anthony Modest im Herbst 2022 in allerletzter Sekunde zum Ausgleich gegen die Bayern trifft und damit ein ganzes Stadion erlöst.
Schlotterbeck! Tor! Modest! Toni Modest! Dortmund explodiert! Der Signal Iduna Park explodiert! 95. Minute! 2:2! Toni Modest! Flanke Schlotterbeck!
Oder 1986, wo der BVB in der Relegation gegen Fortuna Köln kurz vor einem Abstieg in die zweite Liga steht und Jürgen Wegmann mit dem letzten Angriff zum 3:1 trifft und sich die Borussia später in einem weiteren Wiederholungsspiel den Klassenerhalt sichern kann.
Ja! Und das ist ja nicht zu glauben. Das ist nicht zu glauben. Sie sollten sehen, liebe Zuschauer, was hier jetzt los ist.
Ach komm ey, und wir wissen zum Zeitpunkt der Aufnahme ja noch gar nicht, wie weit der BVB in dieser Champions-League-Saison kommt. Aber gegen Atletico, boah, das war krass, Junge. Das war doch schon wieder so ein Ding.
Möglichkeit, Sabitzer! Sabitzer, 14 Meter! Sabitzer, 14 Meter, Tor!
Auch Ian Madsen, der aktuell von Chelsea ausgeliehen ist und sich beim BVB um die linke Defensivseite kümmert, ist nach dem Spiel gegen Atletico komplett beeindruckt von der Stimmung im Stadion.
Yeah, like I said, like this yellow wall is insane. You know, you felt the energy from the fans and you know it gives you such a boost. So it's, I can't even describe it. So it's, you feel it so much in your heart. You know, you want to give everything, every tackle, every run, every sprint. You know, so. It goes all through your body and yeah, they're great fans. I can say great fans.
Wie gesagt, es gibt genug Beispiele und ich bleibe dabei. Der BVB hat das Stadion, das Spiele entscheidet. Wir haben in der heutigen Folge über viele große Dortmund-Momente gesprochen. Vor allem über Momente, für die wir Fußballfans leben. Die hochemotionalen. Die, die uns noch mehr an unseren Verein binden. In der nächsten Folge wollen wir den Fokus etwas anders setzen. Da soll es nämlich um die gehen, die sonst bei uns im Stadion zu Gast sind. Auch das wird unterhaltsam und bietet uns nochmal eine ganz andere Perspektive. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, aktiviert die Benachrichtigung in eurer Podcast-App, lasst eine Bewertung da und empfiehlt sie gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von MML und Borussia Dortmund. Host Matthias Esch, Autor Luca Beckmann, Redaktion Matthias Esch und Luca Beckmann, Audioproduktion Lukas Wenske und Hardy Haufe.